Calcio Berlin, Thema der Woche. Es geht nochmal um die WM.
Ja, abschließend, ne?
Abschließend. Ja. Heute nochmal und morgen in Frau Calcio natürlich auch nochmal ein bisschen WM.
Ah, okay.
Aber dann haben wir es, glaube ich, geschafft.
Ja, dann muss man auch einen Haken dahinter machen. Aber wir haben uns gedacht, lass uns nochmal einmal so auf die komplette WM schauen. So, was bleibt hängen? Was gab's Gutes, was gab's Schlechtes und wie gut war diese WM denn so insgesamt? Ich weiß, ihr habt in 50+2 auch schon ein bisschen drüber gesprochen, aber vielleicht kann man da so Einzelheiten nochmal genauer beleuchten, beziehungsweise was ist auf dem Platz passiert, war das gut, war das nicht gut, was ist neben dem Platz passiert, was war gut, was war nicht gut. Und so können wir uns hier mal so durchhangeln, relativ frei. Meine erste Frage ist, war es denn eine gute WM? Also jetzt mal wirklich ohne eine genaue Bewertung, sondern einfach, würdest du sagen, war eine
Kann nicht, würde ich sagen.
Okay.
Ich will die Leute damit nicht langweilen, aber es kann keine gute WM sein mit dem, was da passiert ist. Das ist ein beflecktes Turnier, ganz einfach.
Du spielst auf die Balogun-Geschichte an.
Ich werde das auch zu Tode reiten, auch wenn es die Leute nervt. Denn das, was da passiert ist, ist ein Dammbruch und einer, der im Zweifel nur Schule machen wird. Das wird nur mehr werden. Davon bin ich überzeugt. Und das ist die große Beschmutzung dieses Turniers. Und ich, auch wenn die Leute das nicht mehr hören wollen, für mich bleibt sie das.
Ja, wir haben darüber ja schon ausführlich ein Video gemacht. Könnt ihr auch gerne nochmal anschauen, falls ihr es noch nicht gemacht habt. Zu der ganzen Thematik mit dem Trump-Anruf bei der FIFA, bei Infantino, mit der Zurücknahme oder zurückgenommenen roten Karte für Balogun. Ich stimme dir ja grundsätzlich zu. Es gibt für mich eine Sache, die mich da wirklich nachträglich oder nachhaltig sauer macht, dass das keinerlei Konsequenzen hat. Ja. Dass Infantino so fest im Sattel sitzt für die Wahl nächstes Jahr wie nie zuvor.
Das ist wirklich schlimm.
Das ist da nicht, also weißt du, als wir das Video gemacht haben, war das ja noch ziemlich fresh.
Ja.
Und da dachte ich mir, okay, das ist ein Riesenskandal und da wird es jetzt Kritik, und es gab ja auch Kritik von allen Seiten, das wird zumindest an einem Stuhl bei, nicht am ganzen Stuhl, an einem Stuhl bei vielleicht Segen, dass man vielleicht, dass vielleicht irgendwo jemand sich hinstellt und sagt, okay, ich fordere Infantino heraus. Gut, das kann immer noch passieren, die Wahl ist, wie gesagt, erst nächstes Jahr. Aber trotzdem habe ich das Gefühl, der Mann ist so mächtig wie nie zuvor. Das liegt allen voran daran, dass das aus FIFA-Perspektive ein höchst erfolgreiches Turnier war. Er selber hat gesagt, das ist das größte menschliche, soziale und kulturelle Event, das die Menschheit je gesehen hat.
Ich meine, das kann sogar sein, ne? Nach Pure Counting Stats könnte das sein. Was so Besucher betrifft, was Kosten betrifft, hat er wahrscheinlich nicht Unrecht.
Also, und Einnahmen und Ticketpreise, darüber sprechen wir gleich auch noch. Weil für die FIFA war es halt höchst erfolgreich, weil sie haben, können wir ja über die Ticketpreise sprechen, sie haben die Ticketpreise in eine bisher nie dagewesene Höhenregion schießen lassen, wissentlich. Also sie haben es schon hoch angesetzt und dann durch dieses Dynamic Pricing auch noch unfassbar viel teurer werden lassen, sodass dieses Turnier ein exklusives Turnier war. Und das macht es für mich zu einem, es kann kein erfolgreiches Turnier sein, weil es so unglaublich exklusiv und ausschließend war.
Das ist so zeitgemäß irgendwie, ne? Im negativsten möglichen Sinne. Wir leben in einer Epoche der Menschheitsgeschichte, wo Arm und Reich nun wirklich extrem weit voneinander entfernt sind. Und wir sehen ein Turnier, wo die Karten so teuer sind, dass es ein ernsthaft kultiger, cooler Beitrag ist im Fernsehen. Haha, die Argentinier verpfänden ihre Autos, um hierher zu kommen. Ich habe das gesehen und gelesen und gedacht, wovon reden wir hier? Das ist nicht funny und witzig, das ist völlig krank.
Das ist völlig krank und die Finalpreise haben es dann ja nochmal auf eine Spitze getrieben.
Ja.
Also der durchschnittliche Ticketpreis fürs WM-Finale war der teuerste für ein Sportevent jemals.
Ja.
Da kommt kein Super Bowl ran. Das ist sogar weit vor den teuersten Tickets im Schnitt für den Super Bowl. Du konntest sogar noch Tickets für das Finale bekommen. Ich glaube, am Tag vorher, vielleicht sogar noch am selben Tag, das weiß ich nicht genau. Durchschnittspreis 11.000 Euro.
Ja, entspannt.
Das ist ein Turnier.
11.000 Euro.
Ich sag dir, für wen das ein tolles Turnier war.
Ja.
Für Amerikaner?
Ja.
Also für die FIFA zuallererst mal. Ja. Aber jetzt mal so aus Fanperspektive. Für Amerikaner? Für Europäer? Und ansonsten für die Reichen dieser Welt. Weil die Europäer halt im Durchschnitt, im Vergleich zu vielen anderen Ländern einfach ein höheres Durchschnittsgehalt haben und sich das dann vielleicht eher mal leisten können. Aber es war letztendlich ein Turnier vor allem für wohlhabende Personen.
Ja.
Und gut, das ist meistens ein großes Sportevent, aber dieses Mal halt auf einem Level, das es so noch nie gab.
Und es hätte ja quasi einfach ob der schieren Masse an Spielen und der riesigen Stadien, glaube ich, schon einen Weg gegeben zu sagen, da finden wir mit ein paar teuren Preisen, denn die VIP-Areas, die viel Geld einspielen, sind natürlich so super in den NFL-Stadien wie nirgendwo auf diesem Planeten höchstwahrscheinlich.
Die kosten teilweise sechsstellig.
Dann würde ich, ja. Kann ich mir schon vorstellen. Ja. Und dann würde ich halt denken, wenn man es wollte, könnte man sagen, wir nehmen doch über die Hospitality so viel Geld ein, wir schaffen es, jedes Spiel 5.000 Tickets für wirklich erschwingliche Preise unter $100, ich sag mal was Verrücktes, zur Verfügung zu stellen.
Unter $100, sei nicht albern. Aber die Gier kennt keine Grenzen
mehr. Nein.
Also du musst dir vorstellen, du hast nicht nur schon teure Ticketpreise, also vom Start weg, du hast Dynamic Pricing, was die Tickets dann noch in die Höhe schießen lässt, du hast ein sogenanntes Slow Ticketing. Dass Tickets zurückgehalten werden, damit der Kaufende das Gefühl hat, oh, es gibt ja gar nicht mehr so viele. Scheiße, ich muss jetzt kaufen. Und dann gibt's plötzlich doch nochmal wieder Werte. Das wurde hier angewendet. Plus eben die Menge der Spiele, die erhöht wurde. Und in dem laufenden Turnier, auch darüber haben wir gesprochen, in dem laufenden Turnier wird schon darüber gesprochen, ob man das nicht noch mal größer macht, noch mehr Geld einnehmen kann, noch mehr Leute dahin bringt. Das traurige, beziehungsweise was heißt traurig, für die FIFA eben sehr erfolgreiche Szenario war letztendlich, man hätte sich ja durchaus vorstellen können, okay, das haben sie jetzt übertrieben, die Tickets sind zu teuer, jetzt geht da keiner mehr hin. Ja, aber die Auslastung war über 99%.
Ah ja, klar.
Es hat sich am Ende, trotz der Größe dieser Stadien, trotz der Ticketpreise, immer noch sehr gut verkauft. Ja,
also ich meine, wir haben natürlich wir können nur die offiziellen Statistiken glauben, aber man muss halt klar sagen, man hat jetzt nicht dieses Turnier geschaut und gedacht, oh, guck mal hier, halbes Stadion leer. Das Gefühl hat sich nicht eingestellt. Und das ist ja auch ein Problem, dass wir im Fußball ja, das haben wir bei der Champions League Erweiterung gesehen, wir haben es bei der EM gesehen, wir haben es bei der WM gesehen, wir gucken alle Spiele, wir gehen in die Stadien, wir zahlen die Preise, wir zahlen alles, was gezahlt werden muss, um die Spiele zu gucken und dann so lange.
Ihr müsst das ja auch mal, also wir können da so viel kritisieren, wie wir wollen, aber du kannst es ja auch mal einfach aus dieser Unternehmensperspektive sehen. Die gucken halt da drauf und sagen, ja wieso? Die Leute waren noch da, die Leute haben noch die Tickets gezahlt und solange das so ist, wird sich daran auch nichts ändern. Aber zum Thema ausschließendes Turnier, das war ja auch etwas, wo wir große Skepsis hatten vor dem Turnier und es ist leider eingetroffen. Infantino hat vor, ich glaube, 3 Jahren oder sogar noch länger her gesagt, das wird ein Turnier, wo jeder, der hingehen will und hingehen muss, sprich alle, die mit den Teams zu tun haben, plus Fans, jeder kann dahin, dafür wird er sorgen. Das war nicht so.
Außer der Schiri, der da einreisen wollte.
Es durften auch Fans nicht rein.
Na sowas.
Es durften auch Fans nicht rein. Mal davon abgesehen, dass auch Fans mit Wasserflaschen nicht ins Stadion durften, aber Hydration Breaks eingeführt wurden für die Spieler.
Werbepausen.
No matter what. Klar, Werbepausen. Auch damit hat man sehr viel mehr Geld eingenommen als bei jeder anderen Weltmeisterschaft. Dafür konnte man sich natürlich aber eine Halbzeitshow mit sehr, sehr namhaftem Line-Up leisten. Ist das nicht schön?
Ja, das war ganz toll. Die wurde ja auch dann komplett zerrissen in der öffentlichen Presse.
Ja, die war auch nicht gut.
Verstehe gar nicht, wie man da, aber gut, sollen sie machen. Wird wieder viel Geld gekostet haben, die Nummer.
Ich habe ja grundsätzlich gar kein Problem, in der Halbzeitpause im Finale da so ein Show-Element einzubauen, dann dauert die Halbzeit ein bisschen länger. Da habe ich keine großen Gefühle, das ist bei mir dann auch vielleicht ein bisschen so gelernt.
Ich bin weil wir es so häufig gesehen haben, auch so abgestumpft. Ich denke halt nur, ich weiß halt, dass es einfach 80-90% der Fußballfans nicht interessiert, zumindest in den Kreisen, in denen ich aufgewachsen bin.
Keine Ahnung, aber ich denke mir so, ja, wenn es dich nicht interessiert, dann guckst du halt nicht an. So, dann gehst du halt raus für. Die Show selber war ja gar nicht so lang. Ja. Das Auf- und Abbauen war leider dann lang und man musste natürlich dann auch noch Werbung zeigen. Was mich halt daran stört, ist, dass da halt ein Line, aber ich kann mir vorstellen, wie teuer das war. Fucking Justin Bieber sich zu leisten. Gut, Madonna macht vielleicht noch jetzt irgendwie Promo, weil ich glaube, die macht wieder Musik. Aber da Justin Bieber hinzukarren, der da mal so kurz ein bisschen Halleluja ins Mikrofon singt, das kostet extrem viel Geld.
By the way, im Nachhinein, ich habe es mir erst im Nachhinein nochmal so Ausschnitte angeschaut. Das war so ein Vibe-Killer, Justin Bieber.
Ja, das habe ich doch während unseres Livestreams.
Ich hatte keine Kopfhörer auf.
Ja, aber ich war so, hey, das ist der Song?
Das war so ein Vibe-Killer. Plötzlich fängt er an, da richtig rumzujammern, Alter.
Ich finde, der einzige Anspruch an so eine.
Und ich mag Jay-Z, aber.
Halbzeitpausenunterhaltung ist doch für Unterhaltung zu lauern, dass die Leute irgendwie tanzen, mitsingen, keine Ahnung.
Ja,
selbst bei Madonna, da war so, oh geil, Music, cool, irgendwie lange nicht mehr gehört, dann sind auch noch Ronaldo und Ronaldinho irgendwie völlig. Das war wirklich das Bild für mich dieser WM. Madonna, die fast 70 ist, neben Ronaldo und Ronaldinho da in ihren Kostümchen, Mario und Luigi irgendwie, brasilianische. Das war ganz skurril, aber dann so ein Vibe-Killer da von Wir verbringen hier gefühlt Stunden damit, Transfers für eure Lieblingsvereine zu finden. Wen könnte man holen? Welcher 17-Jährige aus der zweiten belgischen Liga wird das nächste Top-Talent? Welcher spanische Trainer wird der nächste Pep und so weiter? Aber wenn ihr dann gefragt werdet, ja, habt ihr eigentlich schon mal von der neuen Rentenreform gehört oder der sogenannten, dem sogenannten Altersvorsorgedepot, dann wird's bei uns allen wahrscheinlich sehr schnell dünn. Und deshalb nutzen wir diese Unterbrechung für ein bisschen Kontext. Damit danke an unseren Partner Scalable. Ab Januar 2027 soll nämlich das neue Altersvorsorgedepot an den Start gehen und die private Altersvorsorge deutlich einfacher machen. Die Idee dabei ist, dass man statt komplizierter Versicherungsprodukte, wie zum Beispiel die Riester-Rente, in Zukunft eher fürs Alter vorsorgt, nämlich mit breit gestreuten ETFs und anderen Wertpapieranlagen und dabei dann von staatlicher Förderung profitiert. Gerade wenn man noch ein paar Jahrzehnte Zeit hat bis zur Rente, kann man ein paar richtig feine Doppelpässe mit der Zeit durchs Altersvorsorgezentrum spielen. Denn je früher man damit anfängt, desto mehr kann man vom Zinseszinseffekt profitieren. Unser Tipp, schaut euch erstmal die Seite vom Bundesfinanzministerium an, welche Möglichkeiten ihr so habt. Und wenn ihr es dann ein bisschen konkreter haben wollt, was dieses Altersvorsorgedepot angeht, dann gibt es von Scalable einen Altersvorsorgerechner. Da macht ihr ein paar Angaben und dann bekommt ihr relativ schnell ein gutes Gefühl dafür, was ein früher Start langfristig für euch bedeuten würde. Falls ihr euch also schon länger mal vorgenommen habt, euch mit dem Thema Altersvorsorge zu beschäftigen, dann ist das jetzt hier quasi euer 0:1, das Gegentor, das euch aufrüttelt, ja, weil das Spiel läuft schon. Das ist dann ein Tor, was dem Spiel gut tut, würde ich sagen. Also schaut mal vorbei, macht ein Konto bei Scalable. Link findet ihr unten in der Videobeschreibung von Justin Bieber. Aber wir haben jetzt viel drumherum kritisiert. War es denn fußballerisch eine gute WM? Jetzt mal ganz davon abgesehen, da drumherum passiert ist.
Ich glaube, der Weltmeister wird aktuell noch unterschätzt in der gesamthistorischen Betrachtung, weil wir das nicht so gerne wollen, dass diese Spanien mit dieser Art Fußball zu spielen dominant ist. Ich würde sagen, der Weltmeister ist gut genug, um sich mit allen vergangenen Weltmeistern zu messen. Das meine ich komplett ernst. Ich glaube nicht, dass es einen großen Qualitätsabfall gab. Ich war aber schon von den gerade den anderen Top-Mannschaften insgesamt etwas enttäuscht.
Ich habe da die letzten Tage viel drüber nachgedacht und ich glaube, wir sehen diese WM etwas zu negativ aufgrund von mehreren Faktoren. Zum einen der Performance der deutschen Mannschaft. Das war halt einfach, das spielt irgendwo mit rein.
Ich glaube nicht, dass es eine Rolle bei mir reinspielt, aber ja.
Okay, aber ich glaube bei vielen so, ja, früh ausgeschieden, ja, dann irgendwie so den Drive verloren. Weil ganz ehrlich, die Gruppenphase hat mir Spaß gemacht.
Genau, aber deswegen sage ich ja, habe ich ja ganz klar gesagt, die Top-Mannschaften, da denke ich an die K.O.-Phase. Die Gruppenphase war cool.
Genau, und ich glaube, das ist, da bin ich auch bei geblieben. Ich glaube, dass das sportliche Niveau etwas nachgelassen hat im Laufe der WM. Es war auch, wie gesagt, die hatten ein Spiel mehr, die hatten eine Woche mehr.
Es hat natürlich nicht nachgelassen, weil wir hatten natürlich die besseren Mannschaften dann, aber es ist nicht in dem Verhältnis gestiegen und es war viel Verwaltung und Aufpassen und kein Fehler machen.
Genau, das ist ja häufig so, gerade wenn so Top-Nationen gegeneinander oder aufeinander treffen, dass man sich so ein bisschen, dass es sich so ausgleicht. Ja. Worauf wollte ich jetzt hinaus? Ach genau, deutsches Zum Ausscheiden. Gucken
wir nur noch einen Satz. Ja. Die war natürlich geil anzugucken, aber natürlich crazy entwertet durch die 48er,
muss man schon sagen. Also durch diese Gruppendritten. Ja, genau. Das war nicht gut, aber da gab es Spiele, die haben mir echt Spaß gemacht. Ich hatte Spaß, diese Spiele zu gucken. Ich habe gerne eingeschaltet. Fand ich wirklich großartig. Und das hat sich dann aber leider nicht so durchgezogen. Es gab noch ein paar tolle K.O.-Spiele. Aber nochmal, also deutsches Ausscheiden. Dann das Drumherum. So, ich glaube, gerade eben natürlich diese Balogun-Geschichte hat da wirklich auch so einfach so den Stecker gezogen. Komplett, für viele, zumindest in Deutschland. Und dann das Finale. Ich glaube, dieses Finale, dadurch, dass es einfach wirklich so ein zäher, langweiliger, einseitiger Kick war, hat, glaube ich, ein schlechtes Bild auf diese Weltmeisterschaft.
Ja, also das Finale war eine Katastrophe, das muss man wirklich sagen. Aber fandest du denn, also hattest du nach dem England-Argentinien-Spiel, fandest du da, das war ja ein geiles Spiel, was wir hier gerade geschaut haben. Das war auch ein saulangweiliges Spiel, das war hinten raus dramatisch.
Ja, aber wenigstens das.
Ja, aber das war jetzt, weißt du, das ist eigentlich das, was Argentinien die ganze Zeit gemacht hat ins Finale. Lange Zeit nicht so gut, hinten raus dramatisch. Und Spanien hat einfach alles auf unspektakulärste Art und Weise weggefiedelt. Und deshalb, glaube ich, entsteht so ein Gesamtausdruck von, die einen rasieren drüber und du hast nicht das Gefühl, dass die in Schwitzen kommen oder ernst machen. Weil Frankreich kam nicht mal zur Abschlüsse gegen die. Ja. Und auf der anderen Seite sind die, die so 10 Minuten ernst spielen, vorher relativ viel kaputt treten. Und ich glaube, dann ergibt sich halt so ein Eindruck von einem Turnier, das nicht so, es ist keine Mannschaft dabei, wo man gesagt hat, wow, hurra, hurra.
Aber ist das nicht, aber das ist doch immer so bei WM. Gibt es Mannschaften, die wirklich durch ein Turnier mit wow und hurra fliegen
nicht.
Und gewinnen?
Meistens nicht. Frankreich war die einzige Mannschaft, die das hätte machen können. Aber
genau.
Es gab, glaube ich, zu viele von den Mannschaften, die nicht ansatzweise überhaupt versucht haben, so zu spielen. Weißt du?
Ja, aber ich will, also bei einer WM erwarte ich nicht, dass jedes Spiel einfach ein Feuerwerk, ein fußballerisches Feuerwerk wird, aber dass es zumindest unterhaltsam aber und dramatisch wird. Aber
irgendeins mal wäre cool.
Na, also Ägypten, Argentinien ist.
Aber das war kein fußballerisches Feuerwerk.
Vom Verlauf gelebt. Aber Argentinien hatte schon das ein oder andere, zumindest einseitige fußballerische Feuerwerk.
Aber halt nur die letzten 10 Minuten immer. Also so richtig.
Argentinien nicht, Frankreich wollte
ja,
ich sagen.
Ja, Frankreich schon, ja. Aber dann sind die 4-0 drüber gefahren. Ja. Also die Franzosen sind die einzige Mannschaft und ich habe das auch nicht, diesen Anspruch bei einer WM.
Ja.
Ich sage nur, es gab sehr wenige Mannschaften, die überhaupt in die Nähe dieses Anspruchs gekommen sind, wenn man den dann hat.
Ich muss aber so ein bisschen Respekt zollen gegenüber dieser spanischen Mannschaft, weil ich war ja auch jemand, der so gesagt hat, ich habe nichts für die übrig, die reißen mich nicht mit. Ich finde, dass du hast nicht irgendwie diese Flügelzange mit Jamal und Williams, die irgendwie, keine Ahnung, so mitreißend einfach ist. Und es ist einfach, das funktioniert im Kollektiv, aber es ist halt nicht unterhaltsam. Aber ich glaube, wir müssen mal auf dieses Turnier von dieser Mannschaft schauen und einfach bilanzieren, dass das vielleicht einer der konstantesten und vielleicht sogar dominantesten Runs zu einem WM-Titel ever war. Die haben ein Gegentor kassiert. Ja. Die haben die K.O.-Phase. Portugal, Belgien, Frankreich, Argentinien. Das ist das, also das ist alles sehr, sehr hohes Level. Die hatten im Vergleich, guck dir mal die anderen K.O.-Phasen von Weltmeistern an.
Weil Portugal ein bisschen Enttäuschung war in diesem
Turnier. Natürlich, Belgien war jetzt auch, hat jetzt auch nicht alle.
Natürlich hast du vollkommen recht, das ist ein harter Weg.
Also das ist die K.O.-Phase, das ist ein unglaublich harter Weg. Die haben vielleicht den zwei anderen besten Mannschaften dieses Turniers das Leben sowas von zur Hölle gemacht.
Die hatten keine Torchancen. Frankreich und Argentinien hatten keine Torchancen.
Das musst du dir mal vorstellen. Ja. Die haben vorher gegen alle Mannschaften gewonnen und teilweise auch im Fall von Frankreich ja auch überlegen teilweise die Gegner da dominiert. Und die kriegen es nicht fertig, da irgendwas vor dem Kasten zu machen. Und Argentinien schießt in der 117. Minute das erste Mal aufs Tor.
Ja,
das ist so gut. Luis de la Fuente hat noch kein Spiel bei einem Turnier in 120 Minuten verloren und vor allem bei keinem großen Turnier hat er jemals ein Spiel verloren mit dieser Mannschaft.
Wie viele Spiele hat er als Trainer von Spanien? 50?
Naja, kurz vor der EM, glaube ich, angefangen.
Der ist halt wahrscheinlich, würde ich aber mal behaupten, ungegoogelt, dass es keinen Trainer in der Geschichte des Fußballs gab, der in weniger Spielen Welt- und Kontinentalmeister geworden ist.
Und dazu dann ja nur an Portugal im Elfmeterschießen in der Nations League gescheitert, ne?
Ja, das stimmt, ja.
Also, das ist wirklich Wahnsinn. Was der mit dieser Mannschaft macht.
49 Spiele. Und wer ist in 49 Spielen als Trainer Welt- und Europameister geworden? 50 mit Interim.
Und Punkteschnitt?
2,53.
Er wird nicht viele Niederlagen dabei haben. Guck mal.
Nee, 2,53. Niederlagen, ein 7-5 gegen Spanien in der Nations League.
Gegen Spanien?
Gegen Portugal. Und ein 0-1 gegen Kolumbien.
Testspiel.
Ja. Und Schottland noch in der Gruppenphase. Moment. Ist das auch schon Spanien? Hat schon so früh übernommen, 23. Ja. Also 3 Niederlagen stehen hier bei ihm drin in seinen 49 Spielen.
Also ich glaube, da muss man mal, das muss man nochmal unterstreichen, wie krass diese Mannschaft ist. Unabhängig davon, dass sie nicht die individuell am besten besetzte Mannschaft ist. Die spielen ja, einfach, die sind das,
was... Weißt du, was das bedeutet auch im Umkehrschluss? Diese Spanier haben ein System geschaffen, das uns allen Kilometer voraus ist aktuell.
Das ist das, was Deutschland sein will, eine Turniermannschaft.
Die sind, aber nicht nur eine Turniermannschaft, die haben ein System geschaffen, in dem sie die von dir angesprochenen Flügelspieler nicht haben, indem sie in der Offensive keinen Go-To-Scorer haben und sie nicht ansatzweise Gefahr laufen. Also, das ist ein System, wie es, ein nationales Fußballsystem, wie es, glaube ich, noch nie gab im Fußball seit Spanien 2010.
Diese Mannschaft war auf keiner Position, außer vielleicht Sechser, am besten besetzt in diesem Turnier.
Da aber schon wahrscheinlich, das kann man ihnen geben, ja.
Also gerade vor dem Turnier hätte ich da wahrscheinlich gegen angeredet, aber nach dem Turnier Rodri ist wieder, also die Einzelperson Rodri war halt so gut in diesem Turnier, dass ich sagen würde, okay, da sind sie herausragend, da sind sie Weltklasse. Und Jamal, wissen wir alle, der kann das, aber der war es halt in diesem Turnier über weite Strecken nicht in der Form, wie man das vielleicht gewohnt war. Deswegen, ich glaube, wir werden da in ein paar Jahren ein bisschen anders auf diese spanische Mannschaft schauen. was die da geleistet haben. Ansonsten will ich noch zwei Sachen kurz ansprechen wollen. Schiedsrichterleistungen.
Nicht gut genug? Nicht ansatzweise auf dem Niveau, wie es der vollkommen durchprofessionalisierte Fußball verdient hat. Dazu werde ich mich morgen auch in Falcao nochmal äußern.
Sehr gut.
Ich finde, wie eine Schiri-Reform am Ende des Tages en Detail aussieht, kann ich nicht ausarbeiten, ist nicht unser Job. Aber wir setzen so unfassbar viel Kohle um, die FIFA. Es muss ein Pott daraus gemacht werden, der Schiedsrichter professionalisiert. Das muss gemacht werden.
Also es sind mir einfach gemessen daran, dass man so viele Hilfsmittel und dass der Videobeweis, ja was so Geschwindigkeit der Entscheidungen häufig sehr gut und sehr schnell funktioniert hat, gemessen daran sind mir viel zu viele katastrophale Entscheidungen getroffen worden.
Also wir reden hier von einer WM, die, wie viel haben sie eingespielt? Weißt du, was ist nicht aufgeschrieben wahrscheinlich, ne? Wie viel Geld da umgesetzt worden ist?
Nee, nur die Ticketpreise waren irgendwas mit,
aber halt,
ich will nicht keine Zahl.
Wir reden hier von einem Milliardengeschäft Fußball. Ja, ja, ja. Und haben da aber einfach eine Variable drin im Schiedsrichterteam, wo du einfach heute nicht weißt, was du morgen kriegst und andersrum. Und da bin ich auch wirklich der Meinung. Und Thema VAR, gut, dass du es sagst. Ich habe mir während dieses Turniers, bin ich an einem Punkt rausgekommen, ich hatte das Gefühl, es gab Spiele, wo kritische Entscheidungen sofort richtig vom VAR erkannt worden sind.
Ja.
Und manche, wo du gedacht hast, sag mal, seid ihr völlig besoffen in diesem Keller? Und das bringt mich zu dem Schluss, nicht jeder Schiedsrichter ist ein guter VAR-Schiedsrichter.
Glaub ich auch.
Da würde ich professionalisieren. Ja. Unterscheidet bitte in Zukunft. Du wirst VAR-Schiedsrichter und du wirst Hauptschiedsrichter.
Und
das ist, glaube ich, der Way to go.
Und ich weiß auch nicht, wie gut das ist, wenn da...
Sehr gute Fernsehgucker werden VAR-Schiedsrichter.
Ich weiß auch nicht, wie gut das ist, wenn da so zusammengewürfelte Teams dann so schnell diese Entscheidungen treffen müssen.
Verstehe ich, wenn man quasi verschiedene Nationen hat, dann ist es die Gefahr weniger.
Wir hatten ja dieses eine Spiel, wo fast nur Argentinien.
Weißt du, was ich dann aber sage? Auch das wieder schwierig, weil Schiedsrichter sind ja ihren nationalen Verbänden unterstellt. Aber dann sage ich, lasst diese Teams über Jahre zusammen trainieren. Wenn wir das machen wollen, ich verstehe das, das finde ich auch okay. Ja. Ich finde es im Gedanken der Fairness zu sagen, wir haben internationale Gespanne, gut. Aber wir können die nicht sagen, hier übrigens, schön, dass ihr euch kennenlernt, ihr seid morgen zusammen Schiedsrichter. Ich glaube, dass in so Schiri-Teams, in der Geschwindigkeit, in der heute gearbeitet wird, Kommunikation, Vertrauen enorm wichtig ist. Und das spielt sich über Jahre ein.
Ich glaube, das würde dir auch jeder Schiedsrichter genauso unterstreichen. Und es gibt beim Kicker übrigens eine ganz schöne Auflistung so von den kritischen oder sagen wir mal umstrittenen Entscheidungen dieses Turniers. Mhm. Und da sind einige bei, wo du gedacht hast, wie kann das denn? Also alleine das Tor von Deutschland gegen Ecuador.
Ja, ja, ja.
Wo Pavlovic ihm einfach ins Gesicht tritt und im Nachhinein sagt jeder so,
also oder dann auch das Tator, oder?
War ja, das auch, also aus deutscher Perspektive. Ja. Aber da gab es auch, oder so Sachen wie, dass du dieses Identity-Ding,
weißt
du, wo Verwechslung. Ja, aber dann
wird benutzen das, für was du willst quasi, ne?
Genau, aber dann benutzen sie es so, wie sie es gar nicht vorgesehen haben bei dieser Embolo-Schwalbe.
Ja.
Das ist am Ende ja wahrscheinlich dann eine richtige Entscheidung, weil es eine Schwalbe war und er hatte schon gelb.
Der Weg zur Entscheidung ist richtig, die Entscheidung ist richtig, der Weg.
Aber der Weg darf niemals so vonstatten gehen, weil sowas eigentlich nicht vorgesehen, sondern nur wenn eine Verwechslung vorliegt und nicht ein anderes Vergehen. Also sie haben sich da selber nicht mal an ihre neuen eigenen Regeln gehalten. Aber worauf ich hinaus will, ist, glaubst du, oder was würdest du vielleicht gerne übernehmen von dieser WM, was es so an jetzt neueren Regeln oder generell allgemein
gab. Ich habe schon gesagt, ich finde die Nummer mit Handverhalten gut.
Ja, das macht die UEFA, hat sie schon gesagt, will sie nicht machen.
Ja, Trottel.
Ja, versteht's auch nicht. Ich find's aber auch
das
gut.
Ist meine Antwort.
Ja, okay. Ich finde gut, wenn weiterhin so ein bisschen auf die Geschwindigkeit
der geachtet wird.
Die UEFA hat gesagt, erstmal noch nicht. Aber wir schauen mal.
Es gibt
ja
im europäischen Fußball Trinkpausen. Wenn es 35 Grad hat im Mai.
Aber die dauern noch nicht 3 Minuten.
Ja, genau. Und die sind halt tatsächlich getrunken und gar nicht weggeschaltet. Ja.
Ja, genau. Das ist mir letztendlich, also von mir aus Spiel dann 30 Sekunden Clip rein, aber diese 3 Minuten sind viel zu lang.
Ja.
Das sollte nicht so einen Impact aufs Spiel haben, weil dann irgendwie Trainer noch mit den Spielern reden können, sondern komm zur Seitenlinie, trink kurz was, weiter. Ob du da jetzt einen 30-Sekunden-Spot reinbaust oder nicht, ist mir scheißegal. Aber die Länge ist völlig out of control und dass sie es halt auch bei 20 Grad klimatisierten Stadien machen, ist Quatsch. Ich finde gut, dass sie diese Zügigkeit oder darauf achten, dass Auswechslungen, das sollte man wirklich noch konsequenter durchziehen, Auswechslung, Einwürfe, Abstöße und das wird wohl auch überlegt, die FIFA das zu übernehmen, dass Eckbälle schnell nochmal überprüft werden.
Okay.
Das, was wir auch gesehen haben, weil das hat eigentlich sehr, sehr gut funktioniert, dass dann kurz geguckt wird, okay, war das wirklich ein Eckball, war da noch jemand dran und dann schnell entschieden werden kann, gibt es jetzt wirklich den Eckball oder gibt es Abstoß?
Ganz grundlegend mochte ich auch die Idee, die Leine ein bisschen länger zu lassen und nicht ganz so soft zu pfeifen. Ich finde, das war eine Entwicklung, die mir nicht gefallen hat in den letzten Jahren im Fußball, dass so jeder Rempler von hinten immer sofort ein Foul war, aber das ist natürlich...
Es muss halt aber trotzdem dann die gelbe Karte als Strafmaß vielleicht geben.
Auch darüber werde ich in Fra Calcio morgen reden, aber genau... Es ist einfach nur eine Frage der Grenzenverschiebung. Welche Grenze wird verschoben? Ja. Was ist ein Foul? Das können wir gerne verschieben. Was ist eine gelbe Karte? Das können wir nicht so gerne verschieben.
Und natürlich können wir sagen, es wäre auch schön, wenn in der Bundesliga der VAR dann auch so schnell funktioniert. Da haben wir ja mit Patrick, Itrich aber ja auch drüber gesprochen, auf dem Weg nach Berlin, dass er gesagt hat, ja, das wäre schön, aber das ist halt einfach nicht möglich, weil die Teamgröße nicht vergleichbar ist. Das ist ein Riesenteam, was die FIFA da zur Verfügung hat, Schiedsrichterteam. Und natürlich, wenn da so viele Leute am Start sind, geht es auch schneller. Plus, die haben, glaube ich, sogar noch mehr Kameras zur Verfügung. Und dieser ganze Prozess geht einfach bei einer WM und auch schon bei der EM war es ja auch schon so, geht einfach viel, viel schneller dann als in nationalen Ligen. Das kann so nicht umsetzbar sein. Aber wir können es ja nochmal unterstreichen. Wäre schön, wenn es auch so schnell gehen würde.
Ja, unterschreibe ich. Aber das könnte ja dann quasi irgendwann eine Folge sein einer Professionalisierung des Schiedsrichterwesens.
So, hoffentlich. Das muss dann irgendwann auch mal kommen, weil da geht es um so viel. Es geht ja um immer mehr Kohle und das wird sich auch noch fortsetzen.
Hat diese WM uns eine Grundlage für neue Legenden gegeben? Weißt du, manche Spieler zementieren ja ihre Karriere schon früh bei einer WM.
Also ich finde, es war zumindest eine WM der Stars.
Das war's, ja.
Wenn du auf die Top 5 Torschützen guckst, Mbappé, Messi, Bellingham, Haaland und Kane und Dembélé sind gleich auf. Das sind absolute, das sind die größten Stars. Topstars ihrer Nation. England hat sogar zwei mit dabei, Frankreich ja auch. Das ist zumindest eine WM, wo die Stars geliefert haben. Mbappé hat, glaube ich, der hat noch mal viel zementiert auf Nationalmannschaftsebene, auch wenn es wieder nicht für den, also hat ja schon einen
Weltmeistertitel,
aber der ist einfach jetzt schon Rekordtorschütze bei WMs. Klar, das eine Spiel mehr hilft, aber das hatte er auch erst dieses Jahr. Und er hatte ein Spiel um Platz 3, wo ein bisschen die Luft raus war.
Ja, ja, aber trotzdem, das ist natürlich Wahnsinn, dass der Mann jetzt bei, was steht da? 20?
Nee, der müsste jetzt bei 18, 23?
23, 22, was auch immer, 22.
Ich weiß es gar nicht, aber er hat auf jeden Fall einfach, der ist der Erste seit Gerd Müller, der zweistellig bei einer WM getroffen hat. Ja, mit einem Spiel mehr, ja, mit einem Spiel um Platz 3, aber trotzdem, seitdem gab es das nicht mehr.
Was dieses Turnier uns auch noch gegeben hat und was so ein bisschen unterm Radar fällt, Manuel Neuer ist der beste Torwart aller Zeiten, der beste Spieler auf seiner Position. Luka Modric ist vielleicht der beste Mittelfeldspieler der letzten 15 Jahre. Mhm. Cristiano Ronaldo ist vielleicht der beste Mittelstürmer, wenn wir ihn so bewerten wollen, in der Geschichte des Fußballs. Lionel Messi, RFZOM, wohin du ihn haben willst, der beste aller Zeiten.
Goat.
Keiner von denen wird wahrscheinlich noch ein Turnier spielen. Das ist schon Dichte an Größe, die die Weltbühne da in den nächsten Jahren verlassen wird, die schon groß ist und big ist.
Also,
ich muss aber auch sagen, so geil ich das fand, den nochmal zuzugucken, es ist Zeit. Mhm. Es ist Zeit, weil, und das ist kein Vorwurf an die beiden, jetzt geht es nämlich insbesondere um Ronaldo und Messi, aber in deren Windschatten ist es super schwer, neue Weltstars zu formen. Und es wird Zeit, dass Leute uneingeschränkt, ohne den Vergleich mit diesen beiden Granden, auf so einer Ebene aufspielen dürfen, Bühne aufspielen dürfen. Jetzt, wo das gesagt ist, natürlich ist das kein Grund für die beiden zurückzutreten. Also, aber ich sag nur, ich glaube, aus neutraler Fanperspektive ist es gut, wenn das Thema dann irgendwann zu ist.
Also sehr, sehr guter Punkt, weil für all die Genannten wird es sehr wahrscheinlich die letzte WM gewesen sein. Für Harry Kane wahrscheinlich auch.
Ja, müsste man von ausgehen.
Also EM könnte ich mir noch auf jeden Fall noch drin.
Man sich vorstellen kann, dass er gut altert, aber es ist halt einfach lange Zeit.
4 Jahre ist einfach wirklich nochmal lang. EM traue ich ihm auf jeden Fall nochmal zu. Messi letzte WM, Ronaldo, Neuer und so weiter. Man darf aber nicht die Erwartungshaltung jetzt haben, okay, genau dieses Level kommt nach.
Ja.
Also ich glaube, wir können uns glücklich schätzen, dass wir Mbappé und Haaland haben.
Aber deshalb umso wichtiger, das meinte ich quasi damit. Solange man diesen Vergleich hat von Lionel Messi, wird es sehr, sehr schwer sein, irgendjemanden auf so uneingeschränktes Superstar-Level zu heben. Dann musst du schon, weißt du, also so doof das klingt, wir müssen so die Ceiling wieder ein bisschen runtersetzen von dem, was wir von Superstars erwarten.
Ja. Welche Note gibst du diesem Turnier? Ich glaube, du hast es im Podcast schon gemacht. Schulnote 5.
Komm, es ist bei mir nicht anderes möglich. Ausreichend wäre eine WM, die sportlich fair abgelaufen ist.
Den Punkt verstehe ich. Ich würde ohne den Skandal, würde ich darüber nachdenken, sogar 3+.
Ich eine glatte 3 wahrscheinlich.
Oder sogar 2-, irgendwie so in die Richtung. mit diesem Skandal, und das muss man einfach nochmal unterstreichen, die hat die Integrität dieses Sports untergraben.
Für jeden einzelnen Tag, in dem Infantino im Amt ist, wird das so bleiben und es nicht mehr wieder gut zu machen.
Ich glaube, ich würde es nicht ganz so kritisch sehen, was die Zukunft angeht, weil ich bezweifle, dass es
in Saudi-Arabien passiert zum Beispiel.
Ja, aber wie sehr wird wann wird Saudi-Arabien sportlich so relevant sein, dass...
Ist dumm genug, dass ich darüber das jetzt überhaupt so sagen muss. Es kann auch in Marokko passieren, das kann auch in Spanien passieren, das kann auch in Portugal passieren.
Ja, aber wie viele Staatsoberhäupter haben dann wirklich den Impact auf den FIFA-Präsidenten, dass der da einknickt?
Stand jetzt 100% nach allem, was wir wissen.
Ja, gut, nach allem, was wir wissen.
Vielleicht
gab es aber schon diverse Anrufe.
Jeder Anruf, von dem ich weiß, von einem Staatsoberhaupt bei Infantino, hat dazu geführt, dass er sich zum Lakai gemacht hat.
Ja, wie gesagt, ich bezweifle, dass es da auch, ich bezweifle und hoffe, dass es ganz viele Staatsoberhäupter in der Zukunft geben wird, die überhaupt die Dreistigkeit besitzen, das zu versuchen. Und dann habe ich irgendwo noch ein bisschen, die Tür ist jetzt leider offen damit. Aber ich möchte noch einen letzten, was habe ich? Ich habe noch keine Note gegeben. Ich sage, doch, für mich ist es eine 4.
Okay.
Eine glatte 4. Ich möchte aber zum Abschluss nochmal eine schöne Statistik hier mitbringen. Ja. Und zwar ist Gianni Infantino, wo es wirklich, wir haben ja auch drüber gesprochen, es gab ja wirklich die Abmachung beziehungsweise die Vorgabe der FIFA, dass die oberste FIFA-Etage, die bei einem Spiel da ist, zweimal pro Spiel gezeigt wird.
Ja. Das ist eine Ego-Show.
Das ist unglaublich. Ja. Aber das Problem ist, dass die Produktionsfirma zu 49% der FIFA gehört. Und dass sie das dann halt einfach auch so, ne, also da ist die Leine kurz. Mhm. Gianni Infantino war ja bei sehr vielen Spielen. 142 Stunden hat der im Flugzeug verbracht.
Perfekt.
Der ist in der Vorrunde in der Vorrunde 70.000 Reisekilometer. Das ist so viel wie 20 Deutsche im Schnitt pro Jahr.
Perfekt. In der Vorrunde?
Alleine in der Vorrunde. Ja.
Chillig.
Ja.
Macht Bock auf mehr.
18 Städte.
Vielleicht mal eine interkontinentale WM. Ach, machen wir ja als nächstes.
Ja, und dann hatte er noch natürlich. Escort hätte ich beinahe gesagt. Nee, wie nennen wir das?
Weiß ich nicht, was du sagen willst.
Naja, er wurde von der Polizei
Die Stadt begleitet. Der wurde durch die Stadt geballert immer da. Ja, das habe ich nie gesehen. Ja. Eskorte, würde ich sagen.
Ist Eskorte. Ja. Kein Escort. Na doch,
ist kein Escort-Service.
Ist kein Escort-Service.
Davon wissen wir nicht. Es ist nicht ausgeschlossen, aber wir wissen nicht, ob das auch passiert ist. Es war ein wilder Ritt die letzten 5 Wochen.
Ja.
Das muss man ganz klar sagen.
Und jetzt schauen wir nach vorne. Bundesliga, zweite Bundesliga geht schon in 2,5 Wochen los.
Can't wait.
Ja.
Ich freue mich aber auf den Clubfußball, muss ich ganz klar sagen. Ja. Das war's für heute. Recht herzlichen Dank für eure Aufmerksamkeit. Eure Schulnote zu diesem Turnier in die Kommentare. Und wir sagen, macht's gut. Tschüss.